Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein Gespräch mit so richtig vielen Facetten. Wir haben gesprochen über eine Finanzierungsrunde, wir haben gesprochen über den Aktienmarkt, wir haben gesprochen über das Thema Female Founders und wir haben vor allem, und das fand ich den spannendsten Bereich, wir haben gesprochen darüber, wie man seine Nutzer einbindet in die Produktentwicklung, wie man also ganz, ganz eng dran ist an seinen Nutzerinnen und Nutzern und mit ihnen zusammen das Produkt immer weiter optimiert. Bei uns zu Gast ist Julia Kruslin. Sie ist Gründerin und Co-CEO von BeatWest. Und ja, wie gesagt, das Unternehmen entwickelt eine App, um Menschen ans Investieren heranzuführen. Und dort eingestiegen ist der Investor, der auch bei Trade Republic ganz, ganz früh dabei war und einen großen Stake gehalten hatte oder immer noch hält. Ja, und all das klingt wirklich nach einer tollen Mischung. Es war ein tolles Gespräch. Deswegen freut euch bitte jetzt auf Julia Kruslin, die Gründerin und Co-CEO von BeatWest.
Werbung. Hi, ich bin Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Seit unserer Gründung vor nur wenigen Jahren hat sich Startup Insider blitzschnell zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Startup-Landschaft entwickelt. Mit unseren verschiedenen Kanälen, darunter unserem Podcast, unseren Newslettern sowie unserer großen Startup-Plattform, ziehen wir alle relevanten Akteure des Startup-Ökosystems an. Vom Who's Who der deutschsprachigen Investorenszene über aufstrebende Gründer, Scale-Ups bis hin zu Startup- und Tech-Enthusiasten. Unsere Partner sind unsere Kanäle daher die perfekte Möglichkeit, sich dauerhaft und zu einem attraktiven Preis dieser Zielgruppe zu präsentieren und so ihre strategischen Ziele zu erreichen. Um mehr über potenzielle Werbemöglichkeiten bei uns zu erfahren, kannst du jetzt unser Media Kit anfordern und zwar unter startupinsider.de/mediakit. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Startup Insider Daily Interview.
Sehr schön, ja, ich freue mich. Julia Kruslin ist hier, Founder und Co-CEO von BeatWest. Hallo Julia.
Hallo Jan, ich freue mich, hi.
Ja, jetzt habe ich Founder gesagt, ich weiß gar nicht, ob man Founderin sagt, aber ich glaube im Englischen wird nicht gegendert, ne? Aber man also hört es am Namen und an der Stimme, du bist eine Frau. Und das finde ich ganz toll, denn weibliche Gründerinnen haben wir ja viel zu wenig, glaube ich, ne?
Das stimmt, es gibt sehr, sehr wenige und in unserem Fall ist es sogar ein All-Female-Team. Also meine Mitgründerin ist auch weiblich und das gibt es wirklich ganz, ganz selten.
Das habe ich gesehen und da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, wie das kam und wie sich das anfühlt, auch vielleicht in Investorengesprächen, weil wir sprechen über eine Finanzierungsrunde und es ist euch zumindest gelungen, Investoren von euch zu überzeugen. Da sagen ja schon manche Female-Founders, das wäre nicht ganz so leicht. Lass uns mal drüber sprechen, was ihr macht, weil das ist ja die Headline bei euch in der Pressemeldung war, glaube ich, dass der Trade Republic Investor auf BeatWest gewettet hat und damit gemeint ist, glaube ich, die Sinu AG, ne?
Ganz genau, die Sinu AG ist dabei richtig cool als im Early Supporter auch von Trade Republic. Aber neben der Sinu sind auch noch zwei weitere Institutionelle mit reingegangen, die richtig cool sind, als auch eine ganze Runde an Angel-Investoren.
Mhm. Neosphere habe ich gesehen und habe dann ein bisschen recherchiert und das ist der frühere Mind-Inkubator, ne? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie sich umbenannt hatten, ne? Aber das ist richtig, oder?
Ganz genau, die haben sich umbenannt, glaube vor ein paar Monaten mal. Mhm. Jetzt sind sie Neosphere.
Genau. Und die waren jetzt auch länger nicht aktiv, habe ich gesehen. Jetzt haben sie mit euch mal wieder ein Investment gemacht, nach, glaube ich, einem halben Jahr. Wie passt ihr denn dorthin? Oder vielleicht lass uns noch kurz den letzten Investor. Ich habe APX oder APX noch gesehen hier aus Berlin. Ne? Porsche, Axel Springer mit Jörg Reinbold.
Genau, APX ist eigentlich seit der ersten Stunde mit dabei bei uns. Die haben schon vor eineinhalb Jahren mal investiert in Max Theiental, den Gründer von N26, und sind jetzt auch wieder mitgezogen. Und ja, genau, deswegen die drei, das sind die institutionellen.
Sehr, sehr cool. Und dann, aber lass doch mal kurz drüber sprechen, wie passt ihr zu denen? Also institutionelle ist ja erstmal super, wenn man die in so einer frühen Runde schon bekommt. Aber was sehen die in euch? Ihr seid ja schon so ein bisschen in einem ähnlichen Space unterwegs wie Trade Republic, ne?
Ganz genau. Also wenn wir auf die Neosphere schauen, dann passen wir insofern, das ist ja der Early-Stage-Arm von der Commerzbank, die sehen einfach auch das Problem, das wir lösen. Also die sind ja sehr tief in dem Markt drin, kennen den sehr gut, sehen die Probleme. Und eins davon ist eben, dass sehr, sehr viele Menschen anlegen müssen. Jetzt im Sinne auch dessen, wie sich der Markt entwickelt mit Altersarmut und Rentenvorsorge. Aber der Großteil der Menschen ist einfach nicht weiß, wie es geht. Und die jetzigen Lösungen da einfach noch nicht die Bedürfnisse abdecken. Insofern haben die eigentlich, das war auch ganz witzig, im ersten Call haben die gleich mal gesagt, das Problem, das brauchen wir uns gar nicht anschauen. Sagt uns einfach, was die Lösung ist und wie ihr das angeht.
Ah, wirklich, ja? Das ist ja ein perfekter Pitch dann eigentlich. Wenn der Investor, ich meine, in dem Fall haben sie natürlich ein strategisches Interesse, aber wenn der Investor das Problem schon verinnerlicht hat, oder?
Genau, ja. Ich glaube, das ist so das Nonplusultra. Wenn man so einen Investor findet, dann ist man auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter.
Und dann lass uns trotzdem mal drüber sprechen, wie ihr euch abgrenzt dann von Trade Republic, weil ich vermute mal, eine Sinu AG investiert ja auch nicht zweimal in das gleiche Thema, oder?
Ja, genau. Also wenn man sich die Marktmesse anschaut, was Trade Republic gemacht hat, ist natürlich richtig cool. Die haben den gesamten Finanzmarkt und den Aktienmarkt so ein bisschen demokratisiert, indem sie den Einstieg viel, viel leichter gemacht haben, insbesondere für junge Menschen. Aber im Grunde haben sie das, was es vorher gegeben hat, in hässlich oder in umständlich, schön gemacht und die User Experience verbessert. Das heißt, die Zielgruppe, die schon immer gewusst hat, in was man investieren soll, die einfach nur ein besseres Outlet gesucht hat, die wurde damit natürlich komplett abgegriffen. Und dann gibt es aber noch den Großteil der Menschen, die einfach gar nicht wissen, wie man investiert, was überhaupt ein ETF ist und was überhaupt ein Broker ist. Also viele Menschen wissen ja nicht mal, was Trade Republic ist. Und da greifen wir ein. Also wir holen die Leute nochmal ganz, ganz viele Schritte weiter vorne in der User Journey ab, wo sie sagen, hey, ich habe gehört, ich sollte investieren im Sinne, gute Altersvorsorge, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und da greifen wir ein, indem wir eben uns sehr stark auf das Thema Education fokussieren.
Mhm. Jetzt, also ich verstehe, das Problem ist da, ihr habt eine gute Lösung. Was sind jetzt die Herausforderungen für euch?
Genau, also die Herausforderungen gerade. Wir haben die App eben gelauncht zu Weihnachten und haben jetzt die ersten KPIs und die Produkt-KPIs sind sehr, sehr gut. Das war jetzt mal das erste Ziel, dass wir da eben diese, ja, das Produkt eben hohes Engagement hat, hohe Retention, dass Leute davon auch wirklich einen Mehrwert rausziehen und sich aber auch, und das ist ja das Endziel, ein Portfolio aufbauen können. Also es soll jetzt nicht darum gehen, dass Menschen Monate und Jahre lang einfach nur vor sich hin lernen, wie es mit vielen anderen Educational Playern eben im Markt der Fall ist, sondern dass Leute wirklich zum Ziel geführt werden und das ist ein sinnvolles Portfolio und das bekommt man bei uns eben, wenn man den Lernpfad durchläuft. Und das optimieren wir jetzt eben, also auf diese KPIs hin optimieren wir, dass Leute am Ende sagen, hey cool, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt ein Portfolio und ich fühle mich wirklich selbstbewusst damit.
Mhm. Bei Trade Republic war es ja so, die haben ja relativ lange unterm Radar gearbeitet, keiner wusste genau, was die machen, man hat nur mitbekommen, die haben Geld eingesammelt und ich glaube, die haben so 3 Jahre lang am Produkt gearbeitet, ne? Und dann das Produkt heißt in dem Fall auch BaFin-Lizenzen. Ist das bei euch auch so ein bisschen so? Also ist das ist der Anfang da sehr kompliziert und muss man für die BaFin relativ viel machen oder nutzt ihr Fremdlizenzen?
Genau, es ist ja heutzutage viel einfacher, auch so ein Produkt auf den Markt zu bringen als damals. Für uns wird es um einiges effizienter sein, wenn wir die Anbindung machen sollten. Also wir bauen die App ja sehr, sehr stark gemeinsam mit Nutzer und Nutzerinnen, sind mit denen wöchentlich im Austausch und da sind auch keine Freunde und keine Familie dabei, sondern es sind wirklich unsere echten Nutzer und schauen da, was die Features sind, die requested werden. Aber es würde sehr gut in die User Journey reinpassen. Und ja, genau. Also da sind wir definitiv auch schneller unterwegs als Trade Republic, wenn das dazu kommt.
Ja. ist ja ein toller Benchmark jetzt erstmal. Ne? Die haben ja offensichtlich viel, viel richtig gemacht auf dem Weg bis heute. Kannst du mal was zu euren Nutzern sagen oder Nutzerinnen? Wie ist denn so die Ratio zwischen Männern und Frauen und auch vielleicht so die Altersdemografie?
Ja, da freuen wir uns sehr stark drüber. Wir haben jetzt mal die Geschlechteraufteilung analysiert und wir haben 49% Frauen und 51% Männer. Und das war auch unser großes Ziel. Also wir wollten jetzt nicht eine Zielgruppe abgreifen, wie zum Beispiel nur die Frauen. Aber wir wollten auf jeden Fall auch unbedingt, dass Frauen mit dem Investieren starten. Einerseits, weil wir eben ein frauengeführtes Unternehmen sind, aber auch, weil die halt das am allermeisten machen müssen. Die sind von der Altersarmut am meisten betroffen und die müssen wirklich anfangen mit dem Investieren. Und das haben wir geschafft, also dass wir da sehr, sehr neutral geblieben sind, aber auch im Vergleich zu anderen Playern sehr viel mehr Frauen ansprechen. Und genau, ansonsten sind unsere Nutzer und Nutzerinnen meistens so zwischen 25 und 35. Also da ist der Peak und es sind Young Professionals, die schon was auf der Seite haben. Die haben meistens schon sehr, also relativ große Vermögen auch und wissen, sie sollten investieren und haben irgendeinen Uni-Abschluss. Also da ist aber auch alles dabei von BWL-Absolventen bis hin zu Medizin und Kunst- und Kommunikationswissenschaften. Und das ist auch ganz spannend, dass sogar BWL-Absolventen sehr, sehr oft sagen, ja, hier mit Bitvest jetzt habe ich es endlich wirklich verstanden. Genau, also da ist die Zielgruppe eigentlich relativ breit.
Finde ich cool und auch wirklich bemerkenswert, weil man sieht es oft, dass Frauen dann eben auch ein Produkt bauen für Frauen. Und ich finde es jetzt erstmal spannend, dass ihr rangegangen seid und habt gesagt, wir möchten eigentlich den gesamten Markt quasi paritätisch, also gleichberechtigt angehen und dass das dann aber auch gelingt. Ne? Was sind denn so der Schlüssel zum Erfolg, die Erfolgsgeheimnisse dabei? Weil ich weiß jetzt zum Beispiel von vielen Podcasts zum Thema Anlagen und also Anlagetipps und Finanzen und so weiter. Ne, also Miss Moneypenny oder Madame Moneypenny heißt sie, glaube ich, oder sowas, die dann halt wirklich nur für Frauen oder dann die Doppelgänger, die fast nur Männer im Publikum haben. Was macht ihr dann besser?
Hey, ich glaube, die Natur vom Produkt spricht Frauen schon mal an, weil Frauen sich viel mehr informieren, wenn es ums Investieren geht, dann aber auch besser investieren. Das heißt, die Natur vom Produkt, die passt schon mal ganz gut auf die Zielgruppe. Und dann haben wir es einfach aktiv offen gelassen. Wir haben uns bei jedem Design, bei jedem Schritt immer überlegt, ist es zu weiblich, ist es zu männlich, haben wir da die Balance hinbekommen? Und es war schon immer so eine Frage. Und wir haben auch im Team, also wir sind insgesamt im Team, glaube ich, 50-50, Frauen und Männer. Und dadurch haben wir sehr balancierten Blick auf das Thema. Und wir achten schon aktiv drauf. Ja. Und wenn du als Mann halt einfach, das Problem ist, die meisten Investmentplattformen oder Investmentfirmen werden ja von Männern gegründet, die schon jahrelang in der Investmentbranche unterwegs sind. Die sind Ex-Investmentbanker und die verstehen das ja alle schon von A bis Z. Und dann gibt es eben so ein Knowledge-Bias. Und das ist ja bei allen, bei jeder Kleinigkeit ist es so, das, was du weißt, nimmst du an, dass alle anderen auch wissen. Und du kannst dich gar nicht mal so reinversetzen in die Anfänge. Und das ist schon krass, wie viele Stufen weiter weg halt die Bevölkerung eigentlich ist von einem selbst. Und ich glaube, da können wir ganz schön reingreifen, auch besonders, weil ich ja gar nicht aus der Finanzbranche komme, sondern ich habe ja eigentlich einen ganz anderen Hintergrund und dadurch habe ich immer so ein bisschen den Blick der Nutzer und Nutzerinnen selbst in der Firma.
Nee, das finde ich cool. Und jetzt hat man ja mit Neosphere oder meinem Inkubator gerade schon gesehen, dass die Pitches bei euch erfolgreich waren. Wie gesagt, wir sprechen ja auch über eine Finanzierungsrunde, die stattlich ist. Trotzdem hatte ich ja eingangs gesagt, das ist auch, also ich höre bei Frauenteams immer wieder, dass das nicht ganz so leicht ist und dass sie sich manchmal auch ungerecht behandelt fühlen. Wie waren da eure Erfahrungen? War das insgesamt leicht oder ich meine, wir haben ja natürlich auch noch ein bisschen erschwertes Marktumfeld. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt euch gerade zugute kam, aber ich glaube, in frühen Phasen geht es noch gerade, ne?
Ja, ich glaube, in den frühen Phasen geht es noch. Es ist immer schwierig zu sagen, ob es schwieriger oder leichter war oder gleich schwierig als Frau. Was halt schon immer in der Luft schwebt, ist quasi, dass fast keine Frau Geld raised. Also All-Female-Teams, die bekommen 1% des Geldes. Also die Zahlen sprechen für sich, ja. Man weiß, es ist wahrscheinlich schwieriger, statistisch gesehen Geld zu bekommen. Aber man kann es natürlich jetzt nicht vergleichen. Ich habe noch nie in der Männerrolle Geld eingesammelt. Wir hören auch von vielen Männern, dass es schwierig ist. Auch da gibt es ja viele Biases und auf die muss man ja gar nicht eingehen, weil die gibt es ja in der gesamten Wirtschaftswelt und von denen wird ja immer gesprochen, dass Menschen ja diese Menschen fördern, die ihnen am ähnlichsten sind und die VC-Branche ist ja schon extrem männlich geprägt und das spielt definitiv ja auch mit rein.
Wie, du hast ja von euren KPIs vorhin schon gesprochen, das waren jetzt Nutzer-KPIs, aber also in den Pitches musst du dir wahrscheinlich auch so ein bisschen über den Kundenwert sprechen. Ne? Das frage ich mich jetzt gerade, wie schafft man das als junges Startup dann irgendwie einen Kundenwert zu prognostizieren? Macht man das mit Referenzwerten aus anderen Branchen oder von anderen Playern oder habt ihr da schon relativ gute Prognosen für euch, wie lange Kunden bei euch dabei bleiben, was man mit denen verdienen kann?
Ja, wir haben sehr, sehr viel gebenchmarkt. Wir hatten einen sehr großen Business Case und haben da gute Zahlen gehabt, auch aus unserem Netzwerk. Und man kann bei uns schon ganz gut sagen, dadurch, dass wir uns eben auf langfristiges Investieren fokussieren, dass unser Customer Lifetime Value schon länger ist auch als bei anderen Playern. Also wir bringen den Leuten ja bei, dass sie langfristig für die Rente vorsorgen sollen. Das heißt, alles was, und das ist ja auch gut für sie, das ist ja nicht gut für uns, sondern das ist ja das, wo man auch statistisch gesehen dann am meisten Geld macht und das Risiko für sich selbst auch minimiert. Aber das matcht auch ganz gut eben aus der Business-Perspektive, weil man dadurch dann eben Leute auch länger halten kann und auch von stabileren Erträgen in der Zukunft ausgehen kann.
Jetzt hatten wir hier schon mal die Bank aus Hamburg, Ruki, zu Gast. Die haben jetzt gerade Insolvenz angemeldet, weil sie, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, keine Folgefinanzierung hinbekommen haben. Was sind denn für euch so die Meilensteine, damit es bei euch dann, also jetzt kann man mit dem Kapital, das ihr eingesammelt habt, wahrscheinlich eine ganze Zeit lang gut operieren. Wahrscheinlich ist es ja trotzdem so, dass man irgendwann wieder ins Kapital-Raisen gehen muss. Was muss bis dahin passieren bei euch?
Genau, also wir schauen uns eben zwei großen Pillars an, wenigstens drei, die sich eh jeder Startup anschaut. Das eine ist das Produkt gut und ist die Retention gut, weil mit einem leaky Produkt brauche ich jetzt auch nicht unbedingt in Customer Acquisition gehen. Da können wir eigentlich schon sehr früh jetzt einen Checkmark dran machen. Wir haben das Produkt auch sehr, sehr intensiv mit Nutzern zusammen entwickelt, also wirklich jede Woche Woche iteriert und am Donnerstag immer ganz konkrete Deadlines gehabt mit 8 User Calls und dann quasi jede Woche das Produkt neu iteriert. Das heißt, die erste Version war schon relativ gut und deswegen gehen wir jetzt in die Customer Acquisition und schauen, müssen eben zeigen, dass ganz, ganz viele Menschen auch wirklich dieses Problem haben, dass wir eben auch im letzten Jahr gepitcht haben und bevor wir das Produkt eben auf den Markt gebracht haben, eben nur auf Slide Decks zeigen konnten, jetzt aber auch wirklich mit echten Zahlen. Und natürlich, ja, in der jetzigen Phase ist natürlich auch wichtig, Revenues zu zeigen. Und das ist eben schon so ein Dreieck, entlang dessen wir arbeiten und die KPIs wollen wir zeigen. Und ja, es geht jetzt nicht darum, da irgendwie hunderttausende Nutzer zu haben, weil das kriegt man mit der Runde ja auch nicht hin. Auch mit den Customer Acquisition Kosten im Fintech-Bereich ist einfach unrealistisch, aber zu zeigen, dass man ein sehr solides Produkt hat, das Menschen hilft und wofür Menschen eben auch bereit sind zu zahlen, das ist jetzt wichtig mit der jetzigen Runde.
Mhm. Dieses Zahlen, wann geht das bei euch los? Weil ich hatte gesehen, bei euch auf der Webseite ist, also steht, glaube ich, gratis noch für kurze Zeit. Das heißt, ihr wisst aber schon, was die Premiumpreise sind und habt auch schon ein Gefühl dafür, dass Leute diese Preise damit zahlen möchten.
Genau, also wir fokussieren uns jetzt eben noch auf die Produktoptimierung und da ist für uns super wichtig, dass so viele Menschen wie möglich eben die App runterladen, wir auf Basis dessen dann auch sehr schnell das Produkt verbessern können. Mhm. Aber dann, ja, sobald das steht, wird das Pricing umgesetzt und das wird aber voraussichtlich schon wirklich sehr bald sein.
Also ist auch charmant gemacht, die ganze Seite macht einen tollen Eindruck. Die App habe ich jetzt noch nicht von innen gesehen, aber die Seite hat wirklich, da merkt man, habt ihr viel Zeit reingesteckt. Das klang jetzt gerade so, als seid ihr wirklich sehr nah dran an den Nutzern, ne, bei euch. Also fast, als hätte so ein bisschen so einen Community-Charakter schon. Kannst du vielleicht diesen Prozess nochmal beschreiben, wenn du sagst, ihr habt da wöchentliche Feedback-Runden und habt dann versucht, wöchentlich auch zu iterieren und dieses Feedback einfließen zu lassen? Das klingt ja eigentlich super spannend. Da können sich ja wahrscheinlich andere was von abgucken.
Ja, genau. Also das will ich auch jedem raten. Ich glaube, das ist mein Nummer-1-Tipp an alle meine Mentees und Menschen, mit denen ich spreche. Wir haben sehr früh ein Sounding Board aufgesetzt, also so nennen wir das. Das ist eine Gruppe aus 100 Usern, die wir von überall akquiriert haben, also hauptsächlich LinkedIn. Dann haben wir gesagt, hey, hat irgendwer Lust, mit uns gemeinsam die Investment-App der Zukunft zu gestalten? Und da haben sich eben 100 Leute gemeldet und die sind in diese Gruppe reingekommen. Und dann haben wir initial gesagt, wir machen jetzt jeden Donnerstag 8 Slots auf, wo sich Leute eben einbuchen können und wir sparen unsere Designs und Ideen mit den Leuten. Und so haben wir dann auch intern immer eine Deadline gehabt, auf die wir hingearbeitet haben. Das heißt, unser Designer, der hat sich nicht entspannen können am Dienstag und sagen können, ja, vielleicht dann nächste Woche, sondern der hat gewusst, am Donnerstag in der Früh müssen die neuen Designs stehen. Und so hatten wir intern immer ganz gute Deadlines, aber auch sehr viele Findings und konnten schnell Entscheidungen machen. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, wir diskutieren intern nichts mehr. Wenn wir anderer Meinung sind, dann wird das Internet ausdiskutiert, weil vielleicht haben wir alle intern 2 Wochen später wieder eine andere Meinung, sondern wir fragen einfach unsere User und das hat sehr, sehr viel Peace of Mind auch gebracht und sehr viel Sicherheit schon im Entwicklungsprozess. Und genau, ja, die Leute, die sind sehr eng mit uns im Austausch und unterstützen uns sehr stark jetzt mittlerweile, sind auch immer wieder bei Umfragen mit dabei und im Austausch dafür bekommen sie halt Einladungen zu Events und Dinners und ja, können uns auch alle möglichen Fragen zum Thema Investieren stellen. Aber sie machen es eigentlich alle sehr, sehr uneigennützig. Die Leute finden es einfach richtig cool, irgendwas mitzuschreiben.
Ja, klingt wirklich super. Und wie stellt ihr sicher, dass das Nutzerfeedback wichtiger ist als die eigene Vision? Weil das kann ja durchaus mal konträr laufen. Ne? Also es gibt ja so die bekannten Zitate, dass Henry Ford gesagt hat, wenn er die Nutzer gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde und nicht das Auto. Oder auch so ein iPhone wäre nicht entwickelt worden, wenn man nicht die Vision gehabt hätte, mal 3 verschiedene Devices in eins zu bringen. Wie stellt ihr das dann sicher, dass möglicherweise die Produktvision nicht auf der Strecke bleibt?
Ja, ich glaube, man muss sehr, sehr stark mit eigenen Hypothesen schon reingehen. Also wir gehen jetzt nicht rein und sagen, was willst du?
Okay.
Sondern wir haben schon drei Optionen, wo wir sagen, das entspricht dem, was wir denken, das hilft. Und dann entscheiden sich Nutzer, welches der 3 Themen sie am liebsten haben wollen. Natürlich frage ich sie auch um ihren Input und ihre Ideen, aber da kann ich allen meinen Vorgängern auch zustimmen, die werden nicht mit der Lösung ums Eck kommen, sondern die muss man schon selber haben. Aber tatsächlich, also es gibt so coole Nutzer. Einmal ist einer in Call reingekommen, der hat eine Notion-Seite aufgemacht mit Ideen für Julia und Sophie und hatte dann eine gesamte Notion-Seite mit Zukunftsideen. Es ist so krass, wirklich. Super krass. Und das sind alles Menschen, die kenne ich gar nicht. Also ich habe einen Nutzer gehabt, mit dem bin ich jeden Donnerstag im Call gesessen. Jeden einzelnen Donnerstag. Ja.
Spektakulär. Und was würdest du sagen nach vorne raus? Wo sind die Grenzen von diesem Prozess? Gibt es da Grenzen oder werden vielleicht einfach nur die Themen, die ihr besprecht, immer filigraner, dass man sagt, jetzt reden wir irgendwann über, keine Ahnung, soll der Button oben links sein oder unten rechts? Sind das dann eher so die Fragen irgendwann oder wo sind die Grenzen von dem Nutzerfeedback?
Ja, mit der Zeit wird es natürlich filigraner, weil der Innovationsprozess ist ja eigentlich wie so eine Kurve, die sich öffnet und man sagt, okay, jetzt sind wir mal offen für komplett neue Ideen und da muss man sich aber auch für was entscheiden und das erstmal umsetzen und gut umsetzen. Und dann schließt sich diese Kurve so ein bisschen. Und in dieser Phase ist natürlich auch cool, User-Feedback zu bekommen und ich war da sehr, sehr erstaunt, auf welchem tiefen Level das auch hilfreich ist, mit Nutzer, Nutzerinnen zu sprechen. Wir haben tatsächlich, wie du sagst, die Location von Buttons und sogar Grafiken, spezifische Grafiken im Onboarding-Prozess neu gemacht, weil Leute gesagt haben, ich habe keine Ahnung, was das sein soll oder das schaut irgendwie unvertrauenswürdig aus. Und da muss man schon dann auch irgendwann die Grenze finden, weil es gibt viele Nutzer, die halt einfach auch dann aktiv nach was suchen, einfach weil sie eben was beitragen wollen. Und das zu erkennen, wo ist jemand so aktiv auf der Suche und würde es gar nicht erkennen in einem ganz normalen Anmeldeprozess und wo ist es wirklich valides Feedback. Und da muss man schon aufpassen, dass man nicht einfach alles aufgreift. Aber ja.
Ja, aber klingt wirklich super, ja. Du, dann vielleicht nochmal nach vorne raus. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, was bis zur nächsten Runde passieren muss aus eurer Sicht. Aber vielleicht, wenn wir uns jetzt in einem Jahr widersprechen würde, was sind denn so eure, oder wann würdest du denn sagen, das war ein gutes Jahr für euch? Würdest du sagen, ihr seid dann quasi Series A oder Seed? Nee, das war jetzt Pre-Seed, ne? Ich weiß gar nicht genau, welche Runde war das jetzt offiziell?
Ja, das war jetzt Seed, ne? Das frage ich mich auch manchmal, das verschwimmt ja heutzutage alles ein bisschen, genau. Das ist immer schwierig zu sagen. Aber ja.
Sag mal, dann seid ihr seid ready für die nächste Runde. Ist das quasi das Ziel für dieses Jahr? Und dann, wenn das erreicht ist, war es ein gutes Jahr?
Genau, also daraufhin arbeiten wir hin und ich habe auch schon unser Pitch-Deck im Kopf und arbeite genau auf die KPIs hin, die da drinstehen müssen. Und das sind die Ziele für dieses Jahr. Ja, genau, Fundraising, ready zu sein und im Grunde ist man Fundraising ready, wenn man einen guten Job macht als Unternehmen und die Investoren wollen ja genau die gleichen Ziele verfolgen, wie wir auch verfolgen. Von dem her matcht es sehr, sehr gut.
Sind die nah an euch dran, die drei Investoren?
Ja, wir haben einen monatlichen Austausch, wo wir in einem Call einfach alles besprechen, alle Updates, Blocker, KPIs und von dem her ja. Und jederzeit kann man die natürlich auch anrufen. Wir haben teilweise sogar auch in Slack mit integriert, um einfach mal schnell eine Nachricht hin und her zu schicken.
Cool. Du, Julia, dann bin ich mit meinen Fragen eigentlich durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Nö, es war sehr spannend, mit dir zu sprechen.
Ja, fand ich auch. Hat Spaß gemacht. Sucht ihr Leute gerade? Das ist ja meistens nach Finanzierungsrunden so, dass ihr nochmal, dass das Team erweitert wird. Dann kannst du gerne nochmal sagen, ob ihr ein, zwei offene Stellen habt, die gerade wichtig sind.
Ja, also ich suche gerade einen Founder Associate und wir suchen noch einen iOS-Developer.
Cool. Genau. Also dann hat ja vielleicht jemand zu, der eure Mission spannend findet oder vielleicht melden sich auch einmal Leute und sagen, ich habe auch noch eine Idee, wie man, keine Ahnung, euer Produkt verbessern kann. Ich höre raus, da ist immer Bedarf, ne?
Ja, super gerne. Kann cool. Man mir auch einfach immer direkt schreiben auf LinkedIn oder sonst irgendwo.
Perfekt, genau. Super, dann lieben Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, ja?
Super, danke dir.
Bis dann.
Bis bald, ciao.